another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo Christian, hast du schon wieder Stimme?
Ja, hallo Gunnar, meine Stimme ist erholt. Du fragst das deswegen, weil wir beide noch relativ frisch zurück sind von unserer Stay Forever Convention Süd in Karlsruhe, die jetzt am 1. Mai-Wochenende stattgefunden hat.
Ganz genau, wir nehmen das hier 2 Tage nach der Con auf und deswegen wird es sich auch um die Eindrücke der Con drehen, wir machen eine kleine Nachlese, damit starten wir auch gleich rein, bevor wir zu den anderen aufregenden Themen kommen. Also nicht vorher abschalten, falls ihr euch nicht für die Con interessiert. Wir haben noch andere Sachen zu besprechen.
Ein paar. Schwerpunkt dieser Folge werden schon die Conventions sein, das heißt die gerade gelaufen ist und die bevorsteht im Norden. Da haben wir ein paar Sachen dazu zu sagen und dann kommen noch ein paar weitere Dinge. Aber ja, also ich denke, wir fangen mal an mit der Nachlese von unserer Südconvention dieses Jahr.
Genau, und was immer zu sagen ist bei jeder Veranstaltung in Karlsruhe, es war wie immer super Wetter. Ist ja klar, in Karlsruhe ist immer super Wetter, ich hab's gesagt. Und es ist ja sogar, dass das super Wetter in Karlsruhe gar kein Vorteil ist, sondern eine Belastung. Denn es war letztes Mal bei der Con so warm, die war ein paar Wochen später, die war Ende Mai. Da hatte die Mückensaison schon leicht begonnen und eine bedauernswerte Hörerin hatte gesagt, sie hätte 15 Stiche oder so bekommen. Das hat mir sehr leid getan und dann habe ich gedacht, das war jetzt alles ein bisschen viel und ein bisschen warm und Mücken. Lass mal ein bisschen weiter nach vorne gehen. Und dann haben wir die Con auf den 2. und 3. Mai gelegt. Und dann war es wieder zu warm, fand ich.
Wir hatten an sich ein traumhaftes Wetter in Karlsruhe. Nur dass es halt, wenn da die Sonne auf die Halle knallt und so viele Menschen da drin sind, wird es da halt ein bisschen warm da drin. Aber es hat ja immerhin erfrischenderweise einmal geregnet. Am Sonntagmorgen gab es Regen. Ungefähr eine Viertelstunde lang. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als wir draußen waren und unser Teamfoto gemacht haben. Perfektes Timing.
Das war super, weil da hast du halt 2 Tage Sonne und das dokumentierte Teamfoto ist, wo die Leute ein bisschen traurig im Nieselregen stehen. Müssen wir mal gucken, wie das dann hinterher aussieht. Der Fotograf war aber sehr zufrieden damit. Das war unser Community-Mitglied Energy, der sich dafür freiwillig gemeldet hatte und der schon öfter auf Cons und Touren fotografiert hat. Der meinte, es sei immerhin besser als die Schlagschatten von der Sonne. Also.
Sehr gut. Und es ist ja nicht so häufig, dass wir mal alle Leute zusammen haben. Das Stay Forever Team ist ja über ganz Deutschland verteilt und dann muss man die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen, auch nochmal ein gemeinsames Foto zu machen. Aber das war außerhalb des Programms logischerweise. Das ging ja über 2 Tage, Samstag und Sonntag. Ein Teil der Community hat schon am Freitag ein Vortreffen gemacht, hat sich das selbst organisiert. Das war wohl wieder sehr schön. Aber was wir hauptsächlich mitbekommen haben, waren natürlich die beiden Con-Tage. Und ich würde jetzt als mein persönliches Fazit sagen, das war die beste Con in Karlsruhe auf jeden Fall, vielleicht sogar die beste bisher. Es hat einen riesigen Spaß gemacht.
Ja, ich war auch sehr glücklich. Wir haben ein paar Änderungen gemacht, die sich aus unserer Sicht bewährt haben und die auch vom Publikum angenommen worden sind. Wollen wir ein bisschen ins Programm gehen, Christian, ein paar Highlights durchgehen? Was war überhaupt dein Highlight?
Boah, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also wir hatten ja einen Spezialgast dieses Mal wieder dabei. Zur Erinnerung, das letzte Mal, als wir in Karlsruhe waren, da hatten wir den Heinrich Lehnhardt als speziellen Gast, der ja Teil unseres Pixel-Kino-Podcasts ist mit Christian Genzel zusammen. Und die beiden waren da bei uns bei der Con dabei. Und Heinrich war umlagert auf der Convention. Das hat die Leute riesig gefreut, dass er da war. Und dieses Mal hatten wir wieder einen Spezialgast von gleichem Kaliber, nämlich den Boris Schneider-Johne, der bei uns beide Tage auf der Konferenz war und der an 2 Programmpunkten beteiligt war. Er hat selbst einen Vortrag gehalten und das war auf jeden Fall ein Highlight, denn Boris hat einen vergleichsweise technischen Vortrag gehalten, so eine Art Parforce-Ritt durch die Geschichte der frühen Systeme und Konsolen. Und hat dort beschrieben, wie jeweils der Bildaufbau funktioniert, wie da die Logik dahinter war, wie Bilder auf den Bildschirm kommen. Und ja, das klingt ganz schön abstrakt und ja, das war auch ganz schön technisch, aber eindrucksvollerweise hat Boris das mit einer Werf und einem Tempo und einer Expertise auf die Bühne gebracht, 1 Stunde lang, dass das wahnsinnig unterhaltsam war.
Das war erstaunlich. Ich bin ja nicht so in der Tiefe technisch versiert und ich fand, dem konnte man sehr gut folgen, dass man es in der Schule hätte machen können fast. Er hat so klar darüber gesprochen und so klar sich enthalten, sich in technischen Details zu verlieren, sondern halt immer die Abstraktion davon auch mitgetragen, sodass man das halt einfach gut im Kopf halten konnte, wie sich diese Systeme unterschieden haben und wie die unterschiedlichen Wege waren, Bilder darzustellen. Das war faszinierend und die Leute haben auch da gesessen, auf die Stühle geklebt und ich setze mich dann da logischerweise ja nicht hin, weil ich Leuten keine Plätze wegnehmen will, habe so an der Tür gelehnt und dann lehnte sich mein Freund Niklas zu mir, der auch da war und uns bei einem kleinen Programmpunkt unterstützt hat und meinte, ist das ein Ingenieur? Und ich so, nee, ist ein Redakteur. Das fand ich sehr schön.
Boris kommt ja aber auch aus der Praxis, aus dieser Zeit. Er hat ja Spiele übersetzt, damals berühmterweise natürlich die frühen LucasArts, Lucasfilm Adventures noch zu der Zeit. Aber sein Einstieg war die Übersetzung von Murder on the Mississippi. Und das war eben unser zweites Thema, unser Abschlussthema für den Sonntag. Wir haben uns zusammengesetzt mit Boris, also du, ich und er, um über dieses alte Adventure für den C64 zu sprechen, Murder on the Mississippi. Und wir haben es auch deswegen ausgewählt, weil wir wussten, dass Boris da ist, dass er die Übersetzung gemacht hat. Und das Ding ist, Boris hat eigentlich mal gesagt, er spricht nicht mehr über diese alte Zeit, weil da hat er schon alles dazu gesagt. Und jetzt hat er bei uns auf der Bühne aber doch auch nochmal eine Ausnahme dazu gemacht. Hat sowohl darüber erzählt, wie er eigentlich dazu kam, dieses Spiel zu übersetzen und hat dann auch einen C64 angeschlossen und hat den Publikum und uns demonstriert, wie geht das eigentlich? Wie findet man im Code von so einem Spiel die zu übersetzenden Stellen? Wie ist er damals vorgegangen? Er hat sich ein kleines Hilfsprogramm geschrieben, um das dann übersetzen zu können. Wo sind da auch die Fallstricke, Strichwort Groß- und Kleinschreibung zum Beispiel im Zeichensatz des C64? Und das war ein Einblick, den man so noch nie gesehen hat.
Ja, das war spektakulär. Das war auch dann der Höhepunkt des zweiten Tages, möchte ich fast sagen. Also das hat bloß eine Viertelstunde gedauert oder 10 Minuten, wie Boris da am C64 saß und durch den Code gegangen ist und gezeigt hat, wo im Code sind die entsprechenden Stellen, der Klartext, den man übersetzen muss. Und das wurde hinterher mit viel Beifall bedacht und war wirklich ein faszinierender Einblick, der genau, wie du sagst, so noch nicht vorher bekannt war. Das hatte so hervor noch niemand gesehen. Die Geschichten drumherum hat er schon mal erzählt, das stimmt schon. Aber der Boris hat schon noch mehr zu erzählen, als er vielleicht selber denkt. So, ich finde, der könnte auch noch mal wiederkommen und dann noch was hinzufügen, Boris. Da geht noch was.
Also wir waren wahnsinnig glücklich, dass Boris da war, auch wirklich die beiden Tage und auch die Gelegenheit genutzt hat, mit unserem Publikum, mit unserer Community zu interagieren, mit den Leuten zu reden. Aber er war ja auch nicht der einzige Gast. Ich finde, wir hatten echt eine gute Mischung in unserem Programm, diesmal aus Gästen, die da waren. Zum Beispiel gab es eine Gesprächsrunde, die du gemacht hast, mit zwei Mitgliedern von Soft Enterprises. Das ist die Firma, die eine ganze Reihe von Spielen gemacht hat, deutsches Entwicklerteam, und die unter anderem den ersten deutschen Ego-Shooter The Hidden Below gemacht haben. Da waren Björn und Adrian aus dem Entwicklungsteam da und haben eine Anekdote nach der anderen erzählt. Also das war mit so einem altersmilden Humor, dieser Rückblick, würde ich sagen. Das war wirklich sehr unterhaltsam. Wir hatten Kevin Arnold vom Bucketheads Podcast da, der mit unserem Publikum ein Quiz über Star Wars Spiele gemacht hat, mit Live-Beteiligung aus dem Publikum, mit Live-Abstimmung. Das war hervorragend. Und wir hatten dann einen echt guten Mix, finde ich, aus bewährten Sachen, die auf der Con schon in der Vergangenheit funktioniert haben. Unser Quiz natürlich zum Beispiel, was der Abschluss des ersten Tages war. Oder Mairi war wieder da, um mit dir zusammen diesmal über die Geschichte von Warhammer zu sprechen. Rahel und Christian Genzel haben zusammen wieder ein Panel gemacht. Da ging es um Klangwelten in Spielen. Also so vertraute Sachen. Und wir haben wie immer auch mal ein paar neue Sachen ausprobiert. Zum Beispiel haben wir beide, Gunnar, uns alle LucasArts Adventures vorgeknöpft und wie man das heutzutage so macht, in einer Tierlist geordnet. Also ein Ranking, eine Reihenfolge der besten LucasArts Adventures gemacht nach unserer persönlichen Einschätzung. Man hat schon gemerkt an den Reaktionen des Publikums, da waren große Emotionen am Werk. Da wallte dann durchaus der Widerspruch auch auf oder auch die Zustimmung. Und das war eine Sache, die doch erfreulich viel Spaß gemacht hat.
Das war pures Ragebait. Da haben die Leute auch wirklich, also einige Leute haben wirklich gedacht, wir hätten es mit Absicht fies gemacht, um die Leute zu triggern. Das haben wir natürlich nicht. Das war in dem Augenblick unsere wahre Meinung. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht vorher oder nachher anderer Meinung gewesen sind, aber in dem Augenblick, in der Dynamik auf der Bühne, war das unsere Meinung. Hinterher haben mir Leute Nachrichten aus Chats gezeigt, wie sie darüber geredet haben mit Freunden, denen sie das erzählt haben und so.
Als wir da auf der Bühne waren, das gemacht hatten, habe ich dann angekündigt, wir werden das hinterher teilen. Also wir haben das in so einem Online-Tool gemacht, diese Tierlist, weil es halt einfach war. Und dann hatte ich da gesagt, ja, wir teilen das hinterher mit euch, dann kann jeder von euch auch so eine eigene Tierlist erstellen und mal gucken, wie nah oder weit die entfernt ist von dem, was wir da gemacht haben. Und ich wusste, dass dieses Tool so eine Share-Funktion hat. Und dann stellte sich aber hinterher raus, die funktioniert überhaupt nicht. Also keine Ahnung, was da los ist, aber es ist nicht gelungen, trotz langem Rumprobieren, das mit diesem Tool zu lösen. Und dann hatte ich in unseren internen Chat etwas zerknirscht geschrieben, sorry, wir müssen das wohl trotz der Ankündigung sein lassen, ich kriege das hier nicht hin. Und dann hat Paul, der ja nicht nur unser Grafiker, sondern auch unser Webmaster und Entwickler ist, gesagt, ach komm, ich habe da eh schon was Halbfertiges rumliegen, ich baue uns schnell ein eigenes Tierlist-Tool. Und eine halbe Stunde später war das Ding fertig. Und dann gab es noch ein bisschen Feedback aus dem Team, das war alles am Montagvormittag, hat er da noch rumgebastelt und frühen Nachmittag hatten wir ein eigenes Stay Forever Tierlist-Tool. Dann hat das Christopher, der ja auch unser Social-Media-Manager ist, das gepostet im Forum und seitdem trudeln dort die ganzen Bilder ein von den eigenen Tierlists. Und jetzt haben wir deswegen quasi nebenbei als nebenbei anfallendes Ding auch noch ein eigenes Tierlist-Tool, das wir mit Sicherheit noch für andere Dinge einsetzen werden.
Genau, momentan kann man mit dem nur LucasArts-Spiele sortieren. Ist jetzt keine Konkurrenz zu Tiermaker, wir steigen jetzt nicht in dieses Geschäft ein. Aber ich habe das Gefühl, wir können das noch gewinnbringend einsetzen in den nächsten Jahren.
Ja, und wer von euch, selbst von denen von euch, die hier zuhören und vielleicht nicht auf der Con dabei waren, wenn ihr denkt, ja, ich hätte auch einen Vorschlag, wie ich die LucasArts Adventures einordnen würde, dann geht gerne bei uns ins Forum. Da gibt es einen eigenen Thread im Community-Forums-Bereich für diese LucasArts-Tierlist und da könnt ihr selbst die Adventures anordnen und das Bild posten bei uns. Wir wären sehr neugierig, wie das bei euch aussieht.
Genau, wir sind in ein gefährliches Zeitalter eingetreten. Wir haben einen Tierlist-Generator und werden ihn benutzen. Also das kann jederzeit wieder passieren, dass wir sowas machen, weil es auch als Programmpunkt auf der Bühne, glaube ich, sehr launig war.
Genau, das waren jetzt ein paar von den Sachen im Programm. Das war noch nicht alles. Da gab es noch mehr. Wir hatten diesmal ja mehr Programmpunkte als vorher. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, eine Änderung, die es diesmal gibt, ist, wir haben in der Vergangenheit aus den bisherigen Conventions immer auch die eine oder andere Sache in den offenen Feed dann gebracht. Also, dass man eines der Live-Programmpunkte noch nachhören konnte. Das war zum Beispiel ein Spiel in seiner Geschichte oder insbesondere auch der Live-Stay Forever Podcast zu Incubation, den wir letztes Jahr hatten. Das gibt es dieses Jahr nicht mehr. Also es wird nichts aus dieser Convention im offenen Feed landen. Und das hat hauptsächlich damit zu tun, dass wir in der Vergangenheit immer noch den Gedanken hatten, ja, lass uns da doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Lass uns doch einen Programmpunkt auf die Bühne bringen, den wir gleichzeitig auch noch benutzen können für unseren offenen Feed. Und dann ist das so eine Art Win-Win-Situation. Stellte sich aber raus, gerade auch bei dem Incubation Live Podcast, es sind halt zwei unterschiedliche Dinge, etwas zu machen, was gut auf der Bühne funktioniert und gut im Podcast funktioniert. Das sind halt am Ende zwei unterschiedliche Medien, insbesondere deswegen, weil man auf der Bühne gerne was viel Visuelleres haben möchte, wo auch mal was zu sehen ist, wo auch mal was passiert. Und das ist im Podcast natürlich schwieriger. Und deswegen haben wir jetzt ab dieser Convention gesagt, wir fokussieren uns auf das jeweilige Format. Wir machen bei der Convention Dinge, die für die Bühne gedacht sind und auf der Bühne funktionieren und im Podcast Sachen, die für den Podcast gedacht sind und im Podcast funktionieren. Und dementsprechend sind das jetzt auch ganz viele Sachen, die da passiert sind in der Con, die sich überhaupt nicht eignen für einen Podcast. Insofern, da wird dieses Mal also nichts ausgekoppelt werden.
Wir haben das ein bisschen gelernt. Wir waren am Anfang beim Bühnenprogramm auf den ersten Cons sehr podcastig. Das war alles so ein bisschen wie ein Podcast, vielleicht ein bisschen kürzer, ein bisschen anders, ein bisschen spontaner. Aber ey, seit der ersten Con kommt Fabian quasi nach jedem Auftritt zu uns und sagt, es muss visueller. Da hätte man jetzt auch Bilder zeigen können oder ein Video einspielen können. Mach das visueller. Und wir sind ja nicht doof. Der Fabian hat damit natürlich vollkommen recht. Ich fand, dies war jetzt die Con mit den stärksten oder meisten visuellen Elementen, die wir bislang hatten. Und auch mit Sachen, die gar nicht mehr auf der reinen Tonspur funktionieren, wie halt diese Tierlist-Geschichte. Und das tut dem grundlegenden Format Con, glaube ich, sehr gut. Das passt einfach alles darauf, wie man das so live machen sollte. Und das heißt dann aber auch, dass es sich nicht so sehr eignet, um in einen Audio-Feed gepackt zu werden.
Genau. Eine der weiteren Neuerungen war ja zum Beispiel ein Battle-Format, wo Fabian und ich unter deiner Moderation uns gegenseitig gekloppt haben mit Spielen, die wir dabei hatten. Das war sehr visuell. Wir hatten eine Präsentation, jeder von uns hatte da Screenshots, Audio, Video drin. Das würde im Podcast einfach überhaupt nicht funktionieren. Nun haben wir ja den Livestream auch dieses Mal wieder gehabt und auch dieser Livestream geht nicht verloren. Alle von euch, die ein Livestream-Ticket haben, können den auch weiterhin angucken. Aber vor allen Dingen werden auch dieses Mal die Videos aus diesem Livestream dann letztendlich bei uns im digitalen Archiv für die Unterstützer landen. Also bei Patreon und Steady für diejenigen, die uns auf der höchsten Stufe, dem exzentrischen Großmäzen, unterstützen. Aber wie auch im letzten Jahr mit zeitlichem Abstand. Also nicht heute oder morgen, sondern da reden wir von vermutlich Ende des Jahres.
Genau. Das dazu, haben wir noch irgendwas Großes zur Con vergessen oder wollen wir den Punkt an der Stelle abschließen?
Ja, also nach der Con ist vor der Con. Das bedeutet für uns, du hast ja vorhin schon gesagt, die ist gerade erst vorbei zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, dass wir jetzt gerade interne Nachlese betreiben. Schon auf der Convention gab es viel Feedback wieder dazu, viel Positives, aber auch Anregungen. Das ist eine der schönen Sachen an unserer Community, dass die dann auch nicht hinter Berg halten mit den Ideen, die sie haben und den Vorschlägen, die sie haben. Also da gibt es schon eine lange Liste, das werden wir machen. Parallel läuft eine Umfrage für die Leute, die dabei waren, weil uns natürlich interessiert, was ihnen gefallen hat und was nicht. Und das alles werden wir dann intern wieder verarbeiten und gucken, was können wir denn bei der nächsten Con daraus lernen. Und diese nächste Con steht auch schon fest, genau.
Genau, die ist am 24. und 25. Oktober in Hannover. Es ist wieder die Nordcon. Wir wiederholen sozusagen das Setup vom letzten Jahr, die gleichen Städte und die gleichen Locations. Das kann nächstes Jahr schon wieder anders sein. Wir sind jetzt nicht festgelegt auf spezifisch diese Orte, aber in diesem Jahr ist es noch so. Wir gehen wieder nach Hannover ins Pavillon. Und wir haben es im Insider auch schon angekündigt und wir tun es auch hier nochmal offiziell. Der Vorverkauf für die Tickets findet statt am 17. Mai um 12 Uhr. Da beginnt er und dann läuft er so lange, bis die Tickets weg sind. Ich sage das deswegen so dramatisch dazu, weil wir waren in Karlsruhe sehr überrascht von der Nachfrage. Im Jahr 2025 hat es etwa 16 Stunden gedauert, bis die Karlsruher Tickets ausverkauft waren. Dieses Jahr hat es 5 Minuten gedauert etwa, bis die Tickets weg waren. Der Ticketverkauf für Hannover, da gibt es ja mehr Tickets, 630 statt 400. Der hat letztes Jahr fast 3 Tage gedauert, 48 Stunden würde ich denken. Und wahrscheinlich wird er dieses Jahr auch schneller vonstatten gehen, wenn ich das richtig prognostiziere. Also wer ein Ticket haben will, der sollte dem Link hier in den Shownotes folgen. Der Link geht dann live um 12 Uhr am Sonntag, dem 17.05. Und dazu gibt es aber noch eine wesentliche Änderung, weil wir erhöhen die Preise und zwar substanziell. Das tut uns sehr leid. Ihr wisst, dass wir das hassen, Preise zu erhöhen. Das normale Podcast-Angebot auf Steady und Patreon ist seit 2016 ohne Preiserhöhungen ausgekommen.
Also noch nie. Das ist ja immer noch der initiale Preis.
Das muss man vielleicht noch deutlicher sagen, genau. Wir haben das Angebot eingeführt 2016 und seitdem nie die Preise erhöht. Auch weil wir der Meinung sind, dass in der Phase, wo wir dachten, jetzt könnte man mal die Preise erhöhen, da war gerade Covid und jeder hat die Preise erhöht, weil alle dachten, man könnte es jetzt. Und dann dachten wir, von dieser Bewegung wollen wir kein Teil sein, das sehen wir nicht ein. Die Leute haben auch so schon genug mit Preiserhöhungen zu kämpfen. Uns geht's gut, wir können uns finanzieren mit dem Geld, das wir einnehmen und wir wachsen ja auch in der reinen Userzahl weiterhin, also sind Preiserhöhungen nicht nötig. Und das gilt auch noch, es ist keine Preiserhöhung für das Podcast-Angebot geplant, aber die Con ist so nicht mehr finanzierbar in Hannover. Der Veranstalter, also die Location, hat uns deutlich die Preise erhöht. Die war im Jahr zuvor mit niedrigeren Preisen beim Veranstalter schon nur knapp positiv. Das geht so nicht. Wir müssen jetzt auf einen deutlich höheren Preis gehen und zwar von 69 Euro auf 99 Euro. Das ist ein substanzieller Anstieg, aber das fängt ungefähr nur die Mehrkosten ab.
Ja, an der Stelle ist der Hinweis auch wieder wichtig, wer von euch Unterstützer bei Patreon oder Steady ist, der bekommt auch dieses Mal wieder einen Rabattcode dafür. Und das ist ja ein prozentualer Rabatt, das heißt proportional ist der natürlich auch höher auf den höheren Preis. Es ist trotzdem ein schwacher Trost, aber ja, das sind leider die Sachzwänge, damit das für uns kein Draufzahlgeschäft wird, sondern dass diese Con auch für uns sich rentiert. Dem vorausgegangen ist ja eine längere Suche nach einem Ort. Wir sind gerne in Hannover und auch gerne wieder im Pavillon. Das war ganz toll letztes Jahr und das Team dort ist toll. Also insofern alles gut. Aber wir hatten ja überlegt, können wir vielleicht auch einfach mal in eine andere Stadt gehen, um auch ein bisschen zu wandern und zu gucken, dass andere Leute die Gelegenheit haben, zu uns zu kommen. Warum hat es jetzt dieses Mal noch nicht geklappt für die Nordcon?
Wir haben relativ breit geguckt in Norddeutschland, also alles ab Niedersachsen und nördlicher, sagen wir mal, um zu gucken, ob wir die Nordcon woanders hinbringen können. Und wir hatten im Vorfeld ja auch schon geguckt, ob wir nicht nach Westdeutschland gehen. In Westdeutschland gab es relativ konkrete Gespräche, die aber gescheitert sind. Möchte ich auch gar nichts weiter drüber sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann haben wir als Ersatz für Hannover nach anderen Orten geguckt. Und wir haben so ein spezifisches Problem, glaube ich. Vielleicht schätze ich das falsch ein, aber das ist jetzt mein momentaner Eindruck aus einem guten Dutzend an Gesprächen. Und das ist, es gibt ja relativ viele Konzertvenues, also Hallen, in denen auch Konzerte stattfinden. Und das P8 in Karlsruhe ist ja auch eine Konzerthalle. Und es ist in der Tendenz so, wenn eine Konzerthalle die Größe hat, dass wir da auftreten können, also das müsste dann idealerweise noch ein bisschen mehr Plätze haben als das Pavillon in Hannover, also vielleicht 600, 700, 800 Plätze, die man bestuhlt in dieser Halle haben kann, dann ist diese Halle auch groß genug, um, sagen wir mal, 2000 Leute da reinzubringen ohne Stühle. Mhm. Und die 2000 Leute ohne Stühle, die sich ein mittelgroßes Konzert angucken, bei den heutigen Konzertpreisen, ja, wo man ja für ein einzelnes Konzert 70, 80, 90 Euro zahlt, also so viel wie bei uns für die ganze Con ungefähr, die verdrängen uns. Ja, das ist immer für die Halle lukrativer, nur den Samstag zu vermieten. Dann kriegen sie so viel Geld wie von uns für 2 Tage, also vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und haben insgesamt weniger Aufwand, weil die Band geht da rein und raus, während wir den ganzen Tag da sind und noch den Vortag brauchen fürs Aufbauen. Und dann haben sie den Sonntag immer noch frei und könnten damit irgendwas anderes machen, ein kleineres Konzert oder so. Also da kommen wir schlecht rein und das ist sehr schwierig, da einen Ort zu finden, der gut passt. Und wir haben auch in so eher geschlossenen Locations geguckt, auch mal so ein Hotel oder Kongresszentrum oder sonst irgendwas. Aber da ist man in diesem Bereich, wo Firmen hinfahren. Und offenkundig sind Firmen da bereit, sagen wir mal, für eine Außenhandelstagung ihrer Vertreter oder ihres Personals nochmal deutlich höhere Preise zu zahlen, als wir das können mit unserem Eintrittsgeld finanzierten Projekt. Also diese Art Sachen sind raus und dann gibt es so Sachen, die so dazwischen fallen. Kommunale Hallen, Mehrzweckhallen, die auf verschiedene Arten genutzt werden. Aber in den großen Städten ist die Konkurrenz so groß, auch gerade weil sich ja das ganze Musikgeschäft und das ganze Kleinkunstgeschäft sehr stark ins Live gedreht hat und weggedreht hat vom Verkauf von CDs und anderen Sachen, dass wir da nicht so gut mithalten können, es sei denn, wir erhöhen die Preise nochmal richtig substanziell. Und das wollen wir eigentlich nicht.
Nicht zu vergessen andere Podcasts, die ja auf Tour gehen oder Abendprogramm machen, aber das ist ja dann das, was du sagtest, das ist halt ein Abend.
Genau, die sind dann halt 2 Stunden da und nehmen halt vielleicht auch eine ähnliche Summe oder so. Also das ist schon insgesamt schwierig. Und dann hatte ich die brillante Idee zu sagen, lass uns eine Halle nehmen, die von vornherein bestuhlt ist. Da kann man die Stühle ja nicht rausnehmen und eine Band spielen lassen. Und dann habe ich mir eine Reihe von Hörsälen angeschaut in Unis. Wobei ich finde immer Hörsäle, das Ambiente ist ja oft auch nicht so doll, ja. Aber ich hatte dann mit 3 Orten gesprochen und die einen, da war der Hörsaal, obwohl es eine große Stadt in Norddeutschland ist, kleiner als das Pavillon in Hannover. Das war dann eher nix. Dann habe ich einen mittelgroßen Hörsaal, der auch bezahlbar gewesen wäre, aber das war in einer kleineren Stadt. Und dann dachte ich, naja, ist auch wieder ein Rückschritt, wenn man jetzt in eine deutlich kleinere Stadt geht. Es war halt eine Unistadt in Norddeutschland. Und dann habe ich nochmal das Audimax in Hamburg angefragt, was ja eine Riesen-Location ist mit 1100 Plätzen. Und das war, ich sag's ganz offen, prohibitiv teuer. Gut das Dreifache von dem, was Hannover nimmt, für nicht mal die doppelte Anzahl an Sitzplätzen. Das war nicht zu bezahlen in dem Zusammenhang. Also wir sind da weiterhin auf Null jetzt wieder. Wir machen jetzt hier die Con in Hannover im alten Setup und dann suchen wir nochmal ganz neu, ein bisschen breiter, auch in Westdeutschland nochmal, auch in Ostdeutschland, Berlin und so werden wir auf jeden Fall nochmal einbeziehen, ob wir da irgendwas finden, wo wir vielleicht auch dauerhafter verweilen können oder vielleicht auch nochmal, wo wir eine komplett andere Location testen können.
Ja, also ihr merkt, das ist gar nicht so einfach. Wir werden ja auch immer wieder gefragt, hey, wie wär's denn mal mit Stadt XY? Kommt doch mal zu uns hier runter. Und wenn wir das nicht tun, dann liegt es nicht daran, dass wir eure Stadt blöd finden oder dass der Vorschlag nicht gut wäre, sondern es liegt in den allerhäufigsten Fällen daran, dass sich da nichts findet, was geeignet ist und bezahlbar ist unter diesen Voraussetzungen. Aber wir sind nach wie vor natürlich sehr dankbar für Vorschläge.
Genau, wir freuen uns, wenn Leute uns Vorschläge bringen, aber es müssten halt Sachen sein, die, sagen wir mal, 800 Plätze haben, also die noch größer sind als Hannover, weil wir sehen ja, dass die Nachfrage momentan höher ist als das Angebot. Also wenn da einer von euch zufällig eine Halle besitzt, in die man 800 Stühle stellen kann und die noch Nebenräume für Nebenprogramme hat, dann freuen wir uns über einen Anruf. Ernsthaft. Also wir sind da bereit, über alles nochmal nachzudenken fürs nächste Jahr. Ihr wisst ja, wie wir sind. Wir gucken uns alles ganz genau an, wie es gelaufen ist. Und dann stellen wir alles nochmal auf den Prüfstand und optimieren nochmal. Und das gilt logischerweise auch und gerade für die Cons, die ja relativ aufwendig sind in der Entstehung.
Ganz genau. Jetzt gibt's noch eine wichtige Sache zu der Preiserhöhung zu sagen, die du vorhin genannt hast. Die gilt für die Vor-Ort-Tickets. Es wird auch in Hannover wieder einen Livestream geben, wie auch in den vergangenen Cons. Und dessen Preis erhöht sich nicht. Auch gerade deswegen nicht, weil uns klar ist, dass dieser höhere Preis für einige von euch eine Grenze überschreitet. Und damit diejenigen dann vielleicht, wenn sie das möchten, noch die Chance haben, zumindest im Livestream dabei zu sein, bleibt dieser Preis gleich.
Genau. Außerdem, wir haben keine Preiserhöhung beim Stream-Anbieter, sondern wir haben eine Preiserhöhung bei der Location. Und dann geben wir logischerweise nur die Location-Preiserhöhung an die Leute weiter, die die Location nutzen. Und da der Stream-Anbieter in den letzten Jahren nur minimal teurer geworden ist, gibt es da keine Notwendigkeit für.
An der Stelle vielleicht auch nochmal ein kurzer Shoutout an den Daniel, der für uns den Stream betreut, jetzt seit wir das eingeführt haben und auch dieses Mal in Karlsruhe wieder mit dabei war und der das, wie ich finde, hervorragend gemacht hat, als ja eine One-Man-Show im Endeffekt. Also es ist einfach immer schön, mit kompetenten und hilfsbereiten Leuten zusammenzuarbeiten. Wir hatten zum Beispiel diese Situation, ich habe vorhin erzählt von dem Murder on the Mississippi-Vortrag, wo Boris mit dabei war, der sein C64 Ultimate angesteckt hat. Der hat einen HDMI-Ausgang, dieser Rechner, an Und dann haben wir auf der Bühne rumhantiert und das ging nicht. Das war nicht auf die Leinwand zu bringen. Dann hätte eigentlich der Vortrag schon losgehen sollen. Ja. Und dann haben spontan Daniel und Martin vom Team des P8 haben dann da einen Monitor angeschleppt. Daniel hat eine Kamera aufgebaut, die auf den Monitor ausgerichtet. Denn an diesem Monitor lief das mit der HDMI-Übertragung. Und dann hatten wir da trotzdem ein Live-Bild von Boris C64, das sogar ein bisschen cooler war, weil es noch diesen Kamerascharme hatte. Und das alles innerhalb von 5-6 Minuten. Das wäre alles vermeidbar gewesen, wenn du oder ich vorher mal dran gedacht hätten, dass wir das nicht erst ausprobieren, wenn der C64 auf der Bühne ist, sondern vielleicht mal am Vormittag oder am Morgen. Ja. Aber wie es so ist, du hast 117 Dinge im Kopf, an die du denken musst und dann ist es das 118., das halt leider rausfällt. Dementsprechend an der Stelle nochmal riesigen Dank, dass das geklappt hat. Also wie generell, es ist eine wahnsinnige Freude, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Auch gerade mit all unseren Kolleginnen und Kollegen von Stay Forever. Es ist einfach der Wahnsinn, wie gute Arbeit die machen.
Und das gilt nicht nur für das, was sichtbar ist, das gilt vor allen Dingen auch für das, was du hier exemplarisch über den Daniel von Kopfsalat Medien erzählt hast. Dieser Wille, noch schnell ein Problem zu lösen, auch wenn man es nicht selber verschuldet hat. Das Problem ist irgendwie da und alle Leute gehen sofort all in und gucken, kann ich das lösen? Kann ich da was zu beitragen? Kann ich nichts dazu beitragen? Okay, dann halte ich mich raus. Aber wenn ich was kann, dann mache ich einen guten Vorschlag oder übernehme die Verantwortung, um das zu lösen. Und das gilt halt für alles. Das galt für die ganze Technik, das Livestreaming rund um Daniel, alles, was das P8 selber gemacht hat, also mit deren Team, ja, die haben ja auch das Catering gemacht und so. Und unser Team am Merchstand und in der Vorbereitung und rund um die Veranstaltung, es war alles fantastisch wieder.
Mit Anpacken, die Sachen überhaupt hinzufahren und aufzubauen, abzubauen und so, ja, ganz toll. Ja, okay, sag nochmal den Termin, wann startet der Vorverkauf für die NordCon?
17. Mai um 12 Uhr. Wir haben natürlich einen Link hier in den Shownotes und da steht auch nochmal der Termin drin.
Sehr gut. Dann freuen wir uns darauf, dass da hoffentlich viele von euch vor Ort sein werden und wir dort dann wieder eine schöne Show für euch machen und vor allen Dingen auch die Gelegenheit haben werden, mit vielen von euch zu sprechen.
So, was haben wir denn noch für Themen? Jetzt ist mal hier gut mit der Con.
Ja, jetzt kommt noch die ganze Nachlese. Also wir haben noch weitere Eisen im Feuer, von denen wir gleich einfach nur ein paar Andeutungen machen werden, weil da ist noch nicht so viel spruchreif. Aber seit wir das letzte Mal so eine Wo-wir-stehen-Folge gemacht haben im Dezember, ist jetzt auch schon fast wieder ein halbes Jahr rum, da können wir nochmal kurz gucken, was ist denn in der Zwischenzeit eigentlich passiert, was für Sachen haben sich noch verändert. Das letzte Mal zum Beispiel hattest du noch angekündigt, dass in der Weihnachtswoche, die da bevorstand, ein dediziertes, für YouTube produziertes Video online gehen wird über die Geschichte der Bildschirmschoner. Da haben wir seitdem nicht mehr drüber gesprochen. Deswegen, Gunnar, wie lief's denn? Wie zufrieden bist du denn damit, wie das Video ankam? Und was sind deine Schlüsse daraus?
Also das war ja ein bisschen eine schwere Geburt, dieses Video, weil der Max, der das Video für uns geschnitten hat und auch die ganze visuelle Sprache entwickelt hat, krank geworden ist zwischenzeitlich und dann hat das länger gedauert. Aber dann war es doch kurz nach der Wo wir stehen Folge fertig und ging dann live. Und wir haben gedacht bei dem Video als Konzept, lass das mal so gut machen, wie es irgend geht, damit wir ein gutes Beispiel dafür haben, wie ein Video funktioniert, wenn wir mal wirklich qualitätsmäßig all in gehen. Und lass uns eine Bildsprache entwickeln, die für weitere Videos auch in Frage kommen kann. Also grafische Assets entwickeln, eine grundlegende Idee drauf entwickeln, wie man Informationen vermittelt und dann mal gucken, ob das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir es mit dem Videothema auch. Das ist ja nicht unser Kernmetier und es ist schwer zu monetarisieren auf YouTube. Dann machen wir weiterhin nur Podcasts mit Standbildern auf YouTube und dann war's das. So, und das Video hat aber der Max so eklatant super gemacht, auch noch viel mehr, als es hätte sein dürfen für das Budget, dass das exzellent angekommen ist. Es hat jetzt ungefähr 50.000 Views, das ist ja für uns, für den Channel, der bloß 35.000 Abonnenten hat, ist das eine sehr gute Zahl. Es hat jetzt keinen großen Viralitätsschub gebracht, aber man merkt an den Kommentaren und an den Abrufzahlen, und auch an der Viewtime, also wie oft das Video durchgeguckt wurde, dass das halt einfach exzellent angekommen ist. Obwohl es über ein bisschen sperriges Thema war, wie ich fand, also ein bisschen Nischenthema, weil es ging über Bildschirmschoner. Mhm. Und weil das so schön war, haben wir dann gedacht, naja, machen wir noch ein Video. Und jetzt liegen bei mir auf der Festplatte zwei halbfertige Konzepte rum, die ich nur noch schnell fertig machen muss und vor allen Dingen die Bilder dazu zusammensuchen muss. Und dann geht das nächste Video in Arbeit, das dann hoffentlich nicht wieder ein halbes oder dreiviertel Jahr dauern wird. Aber der Plan ist auf jeden Fall dieses Jahr, vielleicht zum Jahresende dann wieder ein Video zu machen. Wir haben jetzt nicht vor, das in eine Art monatliche Produktion zu überführen, aber so alle halbe Jahre vielleicht wäre ein ganz guter Rhythmus. Mal gucken.
Sehr gut. Dann hatten wir auch letztes Mal in der Wo wir stehen Folge kurz erwähnt, dass die Spielbuchstaffel mit Mairi und dir, die 2025 ausgefallen war, dann im Januar 2026 nachgeholt wird. Das war auch so. Da ging sie dann live, die Staffel über das Höllenhaus, eines der klassischen Fighting Fantasy Bücher von Steve Jackson. Und zum Abschluss durfte ich auch wieder kurz dabei sein, um mit euch gemeinsam dann nochmal zu analysieren, wie dieses doch ganz schön anspruchsvolle Buch eigentlich funktioniert unter der Haube. Deswegen nur hier als Hinweis, also diese Staffel ist live seit geraumer Zeit und ist sehr schön geworden. Und ich denke, Mairi und du werden für den Rest des Jahres sich nochmal ein Spielbuch vorknöpfen, oder?
Das ist der grundlegende Plan. Wir haben aber noch nichts weiter besprochen, welches das sein könnte und so.
Hat ja auch noch Zeit.
Hat ja noch ein bisschen Zeit, genau.
Wir haben eine weitere Premiere in der Zwischenzeit gehabt. Vielleicht ein großes Wort, aber es ist etwas passiert bei Stay Forever, was es in den 15 Jahren dieses Podcasts vorher noch nicht gab. Wir haben einen April-Scherz das erste Mal gemacht.
Innovativ, Christian.
Ja, gell, na, und kamen da auch ein bisschen dazu wie die Jungfrau zum Kinde, weil nämlich bei uns im internen Chat über eine Monster-Menagerie-Folge debattiert wurde und bei der Gelegenheit kam aus dem Team dann der Gag, ihr könntet ja auch mal über die Ziege was machen als Gegner. Und Rahel und Christian, also man kann sich richtig vorstellen, wie ihre Augen aufleuchteten und die Ohren groß wurden. Und dann haben sie gesagt, ja, das machen wir. Ist doch hervorragend. Wir machen eine Monster-Menagerie-Folge über die Ziege und zwar als April-Scherz. Und das ist dann etwas, was nicht nur, wie einige Leute befürchtet hatten, 5 Minuten Ziegengemecker im Podcast ist, sondern nein, das ist eine richtige kleine Monster-Menagerie-Folge über die Ziege als Gegner im Spiel mit einer historischen Herleitung und Beispielen aus Spielen. Das habt ihr im offenen Feed nicht gesehen, weil die Monster Menagerie ja Unterstützerinnen- und Unterstützerformat ist und wir das deswegen eben auf Patreon und Steady gepostet haben. Aber ich sage das auch deswegen nochmal so ausführlich als Hinweis, das ist dort eine offene Folge. Das heißt, da muss man nicht Unterstützer sein, um das hören zu können, sondern ihr könnt diese Ziegenfolge, egal ob ihr auf Patreon oder Steady geht und dort gibt dort Ziege ins Suchfeld ein, dann findet ihr das. Und dann könnt ihr euch das anhören, ist auch nur eine halbe Stunde, aber sehr unterhaltsam, insbesondere, weil in dieser Folge eine extrem kompetente Expertin zu Wort kommt.
Genau, aber wir sagen noch nicht, wer das ist. Jedenfalls ist die Ziegenfolge auch hier nochmal verlinkt in den Shownotes, logischerweise, damit ihr da direkt hinkommt, falls ihr die bisher übersehen habt. Genau, es ist halt die Art, wie wir Aprilscherze machen. Erstmal machen wir entweder gar keine und wenn wir sie machen, dann machen wir selber schon mit Recherche und historischer Herleitung, weil wenn schon, denn schon. Ja? Also es ist halt insgesamt einfach eine launige Folge, die man auch so hören kann, auch wenn nicht gerade der 1. April ist.
Was haben wir noch, Gunnar? Was ist noch passiert in der Zwischenzeit?
Wir haben ja ein bisschen Präsenz auf diversen Social-Media-Kanälen. Wir machen nichts mehr für Facebook und wir machen nichts mehr für Twitter X. Letzteres hoffentlich aus nachvollziehbaren Gründen. Wo wir aber noch relativ aktiv sind, neben Mastodon und Blue Sky, wo wir zumindest mal die Folgen immer ein bisschen promoten, ist Instagram. Und das liegt daran, dass ich Instagram gelöscht habe, weil ich die Plattform doof fand und gesagt habe, hier Christopher, mach du mal, du bist doch jung. Also jetzt Christopher ist auch nicht mehr so jung, aber ja noch jünger als ich deutlich und hat deswegen offenkundig mehr Bezug dazu. Und der ist ziemlich aufgegangen in dieser Aufgabe, Instagram zu bespielen. Und das hat dann zu einer ganzen Reihe von Innovationen auf Instagram geführt, also Innovationen innerhalb dieses Kosmos. Er hat dann Features benutzt, die wir vorher nicht benutzt haben, andere Postsorten gemacht und auch mal so reine Meme-Posts und so, was wir vorher auch nicht gemacht haben. Vorher habe ich da relativ stumpf und konservativ die Cover gepostet, weil das war ja in meiner Welt eine Fotoplattform. Und keine Meme-Plattform. Aber die Welt hat sich ja möglicherweise weitergedreht. Ich weiß es nicht, ich gucke ja nicht hin. Und Christopher hat das genutzt, um sich da ein bisschen zu verwirklichen. Und eine der Sachen, die er da gemacht hat, ist, er hat das Format der Fragerunden eingeführt. Er hat immer von der Community Fragen eingesammelt an einzelne Personen von uns, an Paul, an Fabian, an dich und an mich. Und dann haben wir da ein kurzes Video dazu gemacht, jeweils, in dem wir diese Fragen beantwortet haben. Und das kam, glaube ich, ganz gut an und das machen wir jetzt dauerhaft immer mal wieder, bis wir das Team durch haben und dann fangen wir wieder von vorne an.
Genau. Und Stichwort Christopher, eine Sache möchte ich auch gerne noch erwähnen. Christopher ist ja auch für unseren Insider zuständig, also für den kostenlosen monatlichen Newsletter, der im ersten jedes Monats rausgeht und informiert über das Stay Forever Programm, aber auch jede Menge weitere Infos und Artikel enthält. Und eine der Sachen, die da von Anfang an drin sind, ist die Zeitreise. Das war ursprünglich einfach nur eine Art, lass mal gucken, was hat denn in diesem Monat einen runden Geburtstag? Also ist vor 20, 30, 40, wir machen auch noch 5 Schritte oder vor 25, 35 Jahren, was ist denn da so passiert? Welche Spiele sind da erschienen? Und dann gab es halt so kleine Abschnitte, vor 30 Jahren kam Spiel XY raus. Das hatte sich so ein bisschen totgelaufen, hatten wir das Gefühl. Und haben deswegen den Christopher gebeten, wie wäre es denn, wenn du dir ein Ereignis raussuchst, ein beliebiges, das muss nicht ein Spielerelease sein, das kann irgendwas sein, was relevant war für die Spielebranche und eben einen runden Geburtstag hat in diesem Monat und dazu was schreibst. Und das ist jetzt, glaube ich, seit 3 oder 4 Ausgaben so, dass Christopher also in dieser Zeitreise einen längeren Artikel schreibt, statt dieser kleinen Schnipsel. Und er hatte schon zum Beispiel über die Gründung von Ubisoft geschrieben oder jetzt im aktuellen Newsletter für den Mai über die Entstehung von Dragon Quest, dem berühmten japanischen Rollenspiel. Und ich möchte mal sagen, das sind sensationelle Artikel geworden. Also das sage ich als jemand, der gerne schreibt und der das Schreiben wertschätzt. Ich finde, Christopher macht da einen ausgezeichneten Job. Das ist super interessant, sehr lesenswert, schön formuliert. Dementsprechend ist das eine große Aufwertung dieser Rubrik, die dadurch entstanden ist und macht den Insider noch lesenswerter, als er das sowieso schon ist. Dementsprechend an dieser Stelle natürlich wieder den Appell an alle von euch, die vielleicht noch nicht den Insider kennen oder abonniert haben. Macht das bitte ruhig. Kostet nichts, einfach nur die E-Mail-Adresse angeben, dann bekommt ihr den regelmäßig in euer Postfach, ist auch keine Werbung drin oder sowas, werdet nicht zugespammt, das ist nur für diesen Insider und für sonst nichts.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, hoffentlich hat Christopher das nicht gehört, ich bin ja immer nicht so fürs Loben, nachher schnappen die Leute noch über, aber wenn du es schon so deutlich gesagt hast, wir haben ja schon viele Volontäre ausgebildet Und Christopher ist in der Entwicklung, die er genommen hat, rein beim Schreiben, das ist ja gar nicht seine Aufgabe hier. Ja, der schreibt ja sozusagen nur nebenher. Hat er sich so stark entwickelt, das ist ganz schön erstaunlich, auch in Relation zu Leuten, die hinterher das Schreiben zum Beruf gemacht haben. Sag ich mal so offen. So.
Ja.
Es reicht jetzt mit dem Lob. Jetzt gibt's wieder 5 Jahre keins, Christopher, falls du das gehört hast.
So, Gunnar, jetzt haben wir also über die Cons gesprochen und über eine ganze Reihe anderer Themen, die ja alle eigentlich nur so tangentiell mit dem Podcast zu tun haben, mit unserem Hauptprodukt. Da steht natürlich noch die Frage im Raum, was ist mit euch beiden, Gunnar und Christian, was macht ihr denn eigentlich so und was ist mit dem Programm und was passiert denn jetzt noch im Jahr 2026? Und da sind wir jetzt in dem Bereich, wo ich vorhin schon sagte, da können wir uns jetzt nur, wenn wir nur so ein bisschen munkeln und nur ein paar Andeutungen machen, aber ich übernehme mal kurz den Teil mit dem Programm und dann kannst du noch was zu den anderen Projekten sagen. Unser Hauptfokus liegt natürlich auf dem, was wir ja Ende letzten Jahres auch klar gesagt hatten, nämlich die Zuverlässigkeit des Programms, also dass die Folgen regelmäßig kommen und in der Menge, in der ihr sie gerne hört. Aber wir haben parallel gerade im Hintergrund 3 Spezialprojekte in unterschiedlichen Stadien der Recherche. Die sind also alle noch in der Vorbereitung. Eines ist schon sehr langlaufend, aber das wird dieses Jahr auf jeden Fall fertig. Das ist ein Megaprojekt. Und da peilen wir das Jahresende an, dass das dann auch das Tageslicht entblickt. Und die anderen beiden Projekte sind Rechercheprojekte, die wir mit externen Leuten angestoßen haben, die für uns Dinge gerade ausarbeiten. Die sind beide jetzt noch nicht spruchreif, deswegen kann ich da noch nichts Konkretes dazu sagen, aber die sind jetzt gerade in Arbeit. Eines davon ist etwas, was potenziell vielleicht sogar zu einem neuen Format werden könnte. Also das läuft bei uns unter Prototyp sozusagen. Das andere ist eher ein One-Shot. Aber ich glaube, das sind alles spannende Dinge.
Ah, Christian, kein Mensch kann uns folgen hier an der Stelle.
Ich kann doch genauso unkonkret hinzufügen. Es ist ja auch mal wieder ein Geburtstagsjahr für Stay Forever. Ich sagte es schon, es ist unser 15. Jahr. Wir werden im August, 15. Also nicht wir beide, das wäre schön, nochmal jung zu sein, sondern der Podcast. Und da haben wir auch, also es ist noch nicht ganz spruchreif, was da passiert, aber wir beide haben uns schon etwas in den Plan geschrieben, was wir zum 10-jährigen Jubiläum schon mal gemacht haben und was uns sehr gut gefallen hat. Und dann dachten wir, na komm, zu diesem kleinen Jubiläum, da wird jetzt sich die riesige Party mit Champagner und Konfetti stattfinden. Aber irgendwie würdigen wollen wir es schon und wir beide haben da also einen Plan gefasst, was wir da machen wollen. Mal schauen, ob da vielleicht noch irgendwas anderes drumherum passiert.
Ich mache mal ein Experiment und ich sag mal, die Sachen, die du eben gesagt hast, einen ganz kleinen Tick konkreter. Und wenn ihr dann so ein Geräusch jetzt hört als nächstes, nachdem ich angesetzt habe zu sprechen, hat Christian sie wieder rausgeschnitten.
Ja.
Und zwar das eine Rechercheprojekt, da ist jemand aus dem Umfeld von True Crime Podcasts auf uns zugekommen und hat gesagt, ich mache hier True Crime Recherchen, soll ich mal was für euch machen? Und dann haben wir mit dieser Person was gefunden, was sozusagen auf die Stärken von beiden Recherchemethoden einzahlt und haben dazu eine Recherche in Auftrag gegeben, die dann halt irgendwann fertig wird und dann veröffentlicht wird als Podcast oder auch nicht, wenn sie noch fehlschlägt, aber die läuft noch. Das andere ist ein Herzensprojekt von Christian und mir, wo wir einer konkreten, sagen wir es ganz offen, einer konkreten Firma in der Branche nachgehen, um deren Geschichte zu erzählen, so wie sie noch nie erzählt worden ist. Das ist das, was aufs Jahresende fällt. Und das dritte ist eine Frage, die wir uns gestellt haben, weil wir haben eine bestimmte Geschichte, so eine Branchengeschichte, so eine Anekdote. Da haben wir uns ein bisschen zusammengesetzt und gedacht, sag mal, ist das wirklich passiert eigentlich? Lass uns dem mal nachgehen. Ist das genau so passiert? Wenn ja, was waren die Umstände dazu? Und lass uns das mit jemandem zusammen machen, dessen spezifische Expertise so investigative Recherche ist und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Bis auf das große Projekt fürs Jahresende. Die anderen beiden Projekte sind Kooperationen. Das kann natürlich auch noch scheitern, dass wir am Ende der Meinung sind, es ist doch nicht gut genug geworden. Aber eigentlich sieht das, was wir bislang davon gesehen haben, super aus. Und wir glauben auch, dass es unserem Programm eine neue Farbe geben kann. Wir sprechen da von Sachen, die für den offenen Feed sind, oder? Ja, ne? Das ist alles offenes Feed.
Ja, also 2 von 3 auf jeden Fall, würde ich sagen, ja.
Genau. So, ich weiß nicht, was ihr jetzt gehört habt. Hat's gepiept oder nicht? Keine Ahnung. Das muss der Christian entscheiden.
Ich glaube, ich musste da nichts rausschneiden.
Damit ist dieser Teil auch abgeschlossen. Ich kann noch kurz erwähnen, dass es im Juli natürlich wieder ein Goodie geben wird für die Unterstützenden auf der obersten Stufe. Es ist was, was wir noch nie gemacht haben. So viel kann ich sagen. Es ist wieder was ganz Neues. Der August ist ja immer unser Joker-Monat, in dem wir was Neues ausprobieren. Da haben wir ja schon mal eine Blu-ray gemacht und schon mal eine CD und schon mal ein Buch. Und dieses hier fällt grob in eine dieser drei Richtungen. Es fällt vielleicht in die CD-ige Richtung, vielleicht in die Blu-ray-ige Richtung und vielleicht fällt es in die Buchrichtung. Man weiß es nicht, ich kann noch nichts sagen, aber es ist schon fast fertig und sieht super aus. So, und dann kommen wir noch zu der Sache, die uns intern dieses Jahr am allermeisten beschäftigt hat. Wir machen, ja, wie sage ich das, ohne zu viel zu verraten?
Was Technisches,
genau. Also es ist ja sehr stark sichtbar, dass unsere Webseite stark gealtert ist. Wir haben eine WordPress-Webseite, die seit Jahren unverändert ist und an die immer noch mal ein bisschen was dran geschraubt worden ist, so pragmatisch, wenn irgendwas war. Die kommt jetzt ein bisschen in die Jahre und muss gelauncht werden. Dann haben wir halt gedacht, naja, machen wir halt eine neue WordPress-Seite, ne, mit einem neuen Theme und so und im Wesentlichen aber alles wie jetzt, nur ein bisschen frischer. Und dann kam ein anderes Projekt, das wir parallel entwickelt haben, ein reines technisches Plattformprojekt für einen bestimmten Zweck, kam dann dazwischen und dann haben wir gedacht, was wäre, wenn wir diese beiden Sachen verheiraten miteinander und die neue Webseite und das neue Plattformprojekt vereinen in eine, ich kann das nicht anders sagen, in eine super Webseite, in eine mega Webseite. Das haben wir gemacht und das Projekt ist in sehr gutem Zustand, weit fortgeschritten. Das betreut auf unserer Seite der Paul und ein externer Entwickler. Und wir denken, dass wir mit Teilen dieses Projektes in diesem Monat noch in eine Art Closed Beta gehen können. Das ist nicht zu viel gesagt, oder?
Nö, das ist nicht zu viel gesagt. Das heißt, das ist konkret genug, dass wir sicher sein können, das kommt. Und zwar auch in absehbarer Zeit. Und wir sind uns auch sicher genug, dass wir sagen, es wird nicht mehr allzu lange dauern, dass wir eine weitere Wo-wir-stehen-Folge machen, wir beide, die sich dann ausschließlich um dieses Ding drehen wird. Denn das ist so cool und so wichtig, dass wir dem eine eigene Folge widmen wollen, um euch das vorzustellen.
Genau, und wir mieten einen Zeppelin, der über Karlsruhe fliegt und Feuerwerkskörper verschießt. Mal gucken, ich weiß noch nicht, was wir dazu alles machen. Es wird jedenfalls sehr aufregend und wir waren selten so aufgeregt wegen einer Sache, die nicht exakt Podcasts betrifft.
Stimmt. Und es ist ja sogar noch ein weiteres technisches Projekt, das jetzt damit nur am Rande zu tun hat, im Hintergrund an der Arbeit, wo auch jemand aus unserem Team auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wäre es nicht cool, wenn Folgendes auch im Angebot wäre? Und wir so, ja, das wäre ganz cool, lass uns das mal weiterverfolgen. Das stellen wir euch dann auch bei Gelegenheit vor, eins nach dem anderen. Ja, erstmal das eine Projekt. Nur, dass ihr das wisst, das sind also in unterschiedlichen Stadien der Ausgestaltung sind da Projekte am Laufen, die aber konkret genug sind, dass wir sie hier ankündigen. Also das sind alles keine Luftnummern, sondern das sind Dinge, von denen wir überzeugt sind, das wird kommen. Und zwar alles auch noch in diesem Jahr. Und ihr werdet rechtzeitig von uns informiert darüber, wenn es soweit ist.
Genau, bei diesem technischen Projekt halt mit einer eigenen Folge. Und ansonsten natürlich wie immer im Insider der epischen Quelle für alle neuen Informationen einmal im Monat. Wir halten alles immer zurück, damit es gerade so in den Insider passt und da noch frisch ist. Alle Ankündigungen. Also wer den hat, der wird immer pünktlich über alles informiert.
So, ja. Informiert seid jetzt auch ihr hoffentlich über das, was bei uns gerade so auf den Schreibtischen liegt. Damit verabschieden wir uns von euch, bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch viel Spaß bei unserem normalen Programm, bei den kommenden Cons und bei all dem, was noch so kommt von Stay Forever.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.